Von unserem Proberaum in Oerl im tiefsten Niedersachsen auf die großen Festivalbühnen dieses Landes. Genau darum geht's heute in diesem Podcast. Super spannend, müsst ihr euch anhören. Herzlich willkommen zur nächsten Anchors & Hearts Podcast-Ausgabe und heute natürlich wieder mit einem ganz besonderen Gast. Wobei ich sagen muss, mir fällt es ein bisschen schwer, Gast zu sagen, denn die Person, die heute hier ist, gehört eigentlich zur Band dazu. Und genau, bevor ich jetzt da viel drumherum erzähle, sage ich einfach mal herzlich willkommen, Niklas Brinkmann in unserem Anchors & Hearts Podcast.
Ja, hallo, schön hier zu sein, mal auf der anderen Seite des Mikros quasi.
Ja, kann man so sagen. Wo erwische ich dich gerade?
Ich bin zu Hause. Ich bin jetzt so vor 2 Stunden ungefähr wieder nach Hause gekommen. War in deiner Heimatstadt in Hamburg heute Morgen noch. Genau. Ach. Und bin jetzt gerade wieder hier.
Ja, always on the road, kann man sagen. Ne? Ich bin auch froh, dass wir uns überhaupt mal wieder sprechen können und dass wir zumindest jetzt einen professionellen Aufhänger gefunden haben, um Anlass zu finden, ein bisschen miteinander zu schnacken. Es ist ja wirklich lange her, dass wir uns gesehen haben.
Ja, das stimmt. Wann war das letzte Mal?
Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich befürchte fast schon ein bisschen, dass das unser Konzert damals in Nordenham war und das ist schon ein Jahr her.
Ja, tatsächlich ein Jahr schon.
Oh, kann das sein?
Ja, du hast, glaube ich, recht, tatsächlich, ja. Das war auch irgendwie Spätsommer oder sowas.
Naja, und hast du, ich habe gesehen, du hast gestern Halloween gefeiert.
Ja, genau, das habe ich. Im Knust in Hamburg. Eine Halloween-Spezialausgabe des Hamburger Wellenbrechers, der jedes Jahr mit den gleichen 2 Bands stattfindet. Genau, mit einer von beiden bin ich ja regelmäßig unterwegs. Und da gab es gestern eine kleine Halloween-Ausgabe.
Ja, ich habe dein Bild gesehen, ich glaube bei WhatsApp oder bei Instagram, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Instagram, und dachte ganz kurz, ob du dich als mich verkleidet hast, wie ich Montag morgens um 6 aussehe.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, was warst du? Ich habe das nicht erkannt.
Also der Grundgedanke war, es gab viele Überlegungen. Die Band wollte ursprünglich mal als Teletubbies gehen und wir wollten uns halt als Crew so ein bisschen thematisch dem irgendwie anpassen. Das heißt, da wäre es dann wahrscheinlich der Staubsauger geworden. Die Band ist jetzt allerdings als French Kiss gegangen. Also die Gesichter Kiss, aber die Klamotte so typisch französisch mit Ringelshirt und Halstuch und so. Und der Gegenpol von uns war dann, okay, wir machen halt irgendwie Corpse Paint im Gesicht, aber klamottenmäßig eher fröhlich. Also letztendlich hatte ich dann ein Hawaii-Hemd an und habe mir kurzfristig überlegt, anstatt des klassischen Corpse Paints möchte ich gerne noch kleine Schnurrhaare und eine umgedrehte Katzenpfote auf der Stirn. Und ja, das war es auch schon. Es war einfach so ein Schnapsgedanke quasi.
Ja, sehr schön. Sah auf jeden Fall sehr gut aus. Aber um mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Klammer zu geben. Ich habe ja anfangs gesagt, eigentlich bist du ja ein Bandmitglied von Anchors & Hearts. Und ich habe mal ein bisschen in Vorbereitung auf unseren Podcast mal geguckt, was du eigentlich schon alles für uns gemacht hast. Also um mal ganz vorwegzunehmen, ich glaube erstmal ohne dich würde es Anchors & Hearts in dieser Form, glaube ich, gar nicht mehr geben. Also das ist schon sehr, sehr wesentlich, der Beitrag, den du für die Band geleistet hast und auch immer noch leistest. Und ich habe es mal aufgezählt. Also du bist Produzent unserer letzten Alben und bist in fast allen Produktionen von uns dabei gewesen. Du schreibst maßgeblich an den Songs mit. Du hast viele unserer Musikvideos zu Guns Against Liberty gedreht, aber auch davor schon ein bisschen. Du hast mindestens 2 Features auf Alben gemacht, wo du mitgesungen hast. Du editierst auch immer, wofür ich dir sehr, sehr dankbar bin, diesen Podcast von uns. Und ja, du verzeihst uns auch immer, dass da auch manchmal schlechte Qualität ankommt und du machst da trotzdem noch was draus. Alles, was an Technik bei Anchors & Hearts auf der Bühne steht, hast du dir mit ausgedacht und uns zusammengeschustert. Du warst oft als Techniker und, ich sag mal, Master of Disaster im Hintergrund sehr oft dabei. Und du hast mich schon auf einigen Shows als Ersatzdrummer vertreten und auch sowohl Timo als auch Sebastian an der Gitarre auf sehr, sehr coolen Shows vertreten. Das allein machst du für Anchors & Hearts oder hast du für Anchors & Hearts in den letzten Jahren gemacht? Habe ich irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, so im Wesentlichen war es das, ja.
Und das finde ich richtig krass. Und ja, also damit hört es ja nicht auf. Allein das füllt ja eigentlich schon ein Musikerleben. Aber du selbst bist ja auch noch Gitarrist und Sänger deiner eigenen Band, die Fire Dreams.
Genau.
Und insbesondere in den letzten 2 bis 3 Jahren würde ich sagen, ich weiß gar nicht, wie man den Beruf jetzt so richtig nennt. Ich sage jetzt mal, einer der Techniker bei vielen großen Bands, da bist du dabei auf großen Festivals, auf Tourneen. Wir können das gleich nochmal alles zusammenzählen, was du da schon auf deiner Liste hast. Und bist letztendlich verantwortlich, entweder für bestimmte Instrumente oder auch im Großen und Ganzen für die Technik der Band auf der Bühne, dass sie überhaupt auftreten kann.
Ja, genau, so kann man es sagen, ja.
Wie bezeichnest du deinen Beruf?
Also das, was quasi nachher auch in der E-Mail steht, in der ich gebucht werde, ist eigentlich Backliner. Also genau genommen bin ich wirklich nur für die Instrumente zuständig. Also alles, was bis zum Mischpult passiert, im weitesten Sinne, ist in meinem Aufgabenbereich. Aber je nach Band variiert das mal ein bisschen. Also manchmal ist es wirklich ganz, ganz strikt getrennt. Da baue ich wirklich nur die Instrumente auf und pflege die. Und bei anderen Produktionen wiederum hat man dann vielleicht auch noch die Kabel, die man verbinden muss und solche Geschichten. Das ist ganz unterschiedlich, wie groß da der Arbeitsumfang ist. Aber im Wesentlichen kann man sagen, ich kümmere mich um die Instrumente der Band.
Ja, aber ich finde, um da schon mal so einen Eindruck zu geben, ja, ich kümmere mich um die Instrumente der Band im Wesentlichen. Aber ich zähle das jetzt doch mal kurz auf. Wir können ja nachher im Detail darauf eingehen, was du da so für Stories erlebt hast. Aber ich sag mal, alles angefangen hat ja über Anchors and Hearts hinaus, glaube ich, mit Mr. Hurley und den Pulveraffen, ne?
Genau, wobei man dazu sagen muss, nur euretwegen ist es überhaupt dazu gekommen, tatsächlich.
Ach echt?
Ja.
Wie ist da die Connection?
Hard Day's Night 2000 und ich denke 17 vielleicht, 16, ich weiß es nicht genau. Ich habe es mal überhaupt nicht so mit Jahreszahlen. Es ist auf jeden Fall ein paar Jahre her. Da habe ich ja für euch Backline gemacht und Stage Management auf der Show.
Ja.
Und da war Zelle ja damals dabei als Lichtmann.
Richtig, ja.
Genau. Und der hat sich das angeguckt, was ich da so mache und meinte am Ende des Abends, du sag mal, kannst du eigentlich Rechnung schreiben? Und ich habe nur gesagt, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, Excel habe ich.
Genau. Ja, kriegen wir irgendwie hin. Gib mir mal deine Nummer. Ich kenne da wen, der sucht ab und zu mal jemanden. Und ja, damit ging's los. Und dann irgendwie einen Monat später vielleicht klingelt das Telefon und der Tourleiter von Mr. Hurley und die Pulveraffen war dran. Und hat gefragt, ob ich mitkommen möchte zu, ich glaube, die allererste Show damals war Wacken Winter Nights. Also so eine Winteredition vom Wacken in so einem großen Festzelt. Und das war das allererste Mal, dass ich da mitgefahren bin. Und von da ging es dann irgendwie immer so weiter. Letztendlich wart ihr der Auslöser des Ganzen.
Ja, jetzt, wo du es erzählst, fällt es mir auch ein bisschen wieder ein. Also das mit Zelle, genau, richtig. Ja, aber ich sag mal so, wenn man dann einmal mit Bands unterwegs ist, die größer sind als unsere kleine Band, dann schließt ja der eine Kontakt den nächsten. Und ich glaube, dann ging es, glaube ich, auch relativ schnell weiter mit Fersengold. Kann das sein?
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, für alle ZuhörerInnen, die Bands jetzt nicht kennen, das ist beides so ein bisschen die typische Mittelaltersparte, nenne ich es mal. Das heißt, es ist irgendwie sowieso ein ganz kleines familiäres Umfeld, in dem man sich da bewegt. Und da geht es dann natürlich auch wirklich schnell, dass man mal Kollegen und Kolleginnen bei anderen Bands aushilft. Und so war es mit Fersengold dann auch. Also ich war und bin auch eigentlich immer noch bei Fersengold nur ein Ersatz gewesen, wenn da die Hauptleute nicht können. Mhm. Aber ja, das war so der nächste Schritt, dass es damit dann immer weiterging.
Genau, und an dieser Stelle, wo wir Fersengold schon in den Mund nehmen, das Wort, schöne Grüße raus an von Grambusch, die gerade mit Fersengold auf Tour sind und waren. Und sehr, sehr schöne Shows mit den Jungs spielen. Und du warst, glaube ich, jetzt in Bremen sogar dabei, oder?
Ja, ich habe jetzt seit diesem Wochenende den Rest der Tour, fahre ich mit.
Ja.
Und es war total cool, weil wir haben uns gesehen im Catering und es war gleich so, ah, warte mal, du bist doch der von Anchors and Hearts. Und so, ja, genau. Die Verbindung war sofort wieder da. Das war sehr schön.
Das finde ich halt so cool, dass es halt alles, ich erzähle das immer wieder, das ist alles ja irgendwie eine Familie, so, die man kennt sich, man ist seit Jahren unterwegs und von Grambusch, ich sag mal, die Jungs, die dahinter stehen, insbesondere auch Jendrik, die haben ja auch schon vor 20 Jahren irgendwo mit uns auf irgendwelchen kleinen Shows gespielt und so. Und es ist so schön zu sehen, dass sie die Chance haben, jetzt, ja, keine Ahnung, Pier 2, was passt da rein, 4000 oder so?
Ja, irgendwie so, ich weiß es gar nicht so genau.
Ja, ja. Eben solche Shows in ganz Deutschland als Support für Fersengold zu spielen, weil es auch einfach so unglaublich verdient ist. Und ja, dann läuft man sich da plötzlich über den Weg, obwohl man vor 3-4 Jahren auch mit von Grambusch und Anchors and Hearts und die Fire Dreams auf der Hard Day's Night in Knarrenburg gespielt hat.
Ja, genau.
Ja. Genau, aber das war noch nicht alles. Du hast diesen Sommer auch, was in diesem Sommer Backliner von den Donuts auf Rock am Ring zum Beispiel.
Ja. Ja, das war sehr, sehr schön.
Wie krass muss das sein, vor 50.000 Leuten da zu stehen und sich zu denken, ja, also wenn ich jetzt irgendein Kabel falsch gesteckt habe, dann hören das jetzt 50.000 Leute und viele Leute sind sauer auf mich. Ist das so?
also im ersten Moment ist es halt erstmal saupeinlich, wenn sowas passiert. Aber es ist schon nicht so, dass ich das Gefühl habe, irgendjemand ist mir jetzt böse, weil ich glaube, so diese Verbindung ist erstmal nicht da, dass das Publikum dann denkt, das hat jetzt der eine Backliner von dieser Band gerade verbockt. Aber die Band selber ist natürlich zu Recht auch, muss man sagen, auf einen böse. Und das ist dann eher so ein bisschen die Angst dabei, die man immer hat. Aber trotzdem ist es halt einfach ein krasses Gefühl. Also das überlagert das Ganze natürlich, ne? Also spätestens nach den ersten paar Tönen ist es dann irgendwie so aufgelöst, wenn man dann gemerkt hat, okay, es sind jetzt ein paar Takte gespielt und alles ist da, man hört alles, nichts ist kaputt und dann kann man es auch einfach echt genießen.
Ja, schön. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wirklich verantwortlich dafür zu sein und ja, eben auch dann dafür gerade zu stehen, wenn was schief läuft. Also das ist jetzt in diesem Fall scheinbar nicht passiert. Aber
doch.
Ja, ja. Echt, was denn?
Gott, kann ich das jetzt erzählen? Ja, kann ich erzählen. Es war so, dass es sehr, sehr wuselig war bei Rock am Ring. Man muss sich vorstellen, da kommen halt sehr, sehr viele große Bands gleichzeitig morgens an und wollen alle gleichzeitig auch morgens ihre Technik irgendwie auf die Bühne bringen. Mhm. In dem Fall waren es, glaube ich, die Offspring waren da, Green Day waren da, Broilers waren da, Weezer waren da und haben alle gleichzeitig aufgebaut. Und wir mit den Donuts haben halt den Opener gemacht, was sich so ein bisschen eigentlich schon als Tradition irgendwie etabliert hat, dass die Donuts ihren Frühsport machen bei
ja, genau.
Rock am Ring Park. Und das heißt, man hat als Opener erstmal nicht so richtig ein Recht darauf, sich viel Platz zu schaffen, um selber auch aufbauen zu können. Das heißt, man steht irgendwo in der letzten Ecke auf der Bühne, wo gerade noch so eine kleine Fläche ist. Und ich habe dann die Gitarren und die Bässe neu beseitet und habe einfach im hellen Sonnenlicht, weil ich eben nicht auf der Bühne stand, sondern so ein bisschen hinter der Bühne, auf dem Tuner einen kleinen Punkt nicht gesehen, der anzeigt, dass die Saite einen Halbton verstimmt ist.
Was für eine Seite? Gitarre oder?
Nee, Bassseite. Die Bass-A-Seite. Und das habe ich halt nicht gesehen. Der Bass in sich war in Tune, also in alle anderen Seiten, aber diese eine Seite war halt ein Halbton daneben. Und da es ja auch laut war, konnte ich es halt auch nicht hören, weil es hat ja dann auch schon eine Band Soundcheck gemacht und so. Ja, und dann ging die Show los und Pogen, der Bassist, drehte sich zu mir und meint, ist der Bass fertig? Kann ich loslegen? Und ich so, ja, ist fertig, ist gestimmt. Und er geht auf die Bühne und haut in die Seiten und beim ersten Ton ist es einfach krumm und schief.
Oh, und das war, also die haben schon gespielt, das war dann
ja,
live.
Ja, das war auch mit Live-Mitschnitt vor allem. Das war ja, und ich bin im Boden versunken. Das war wirklich unangenehm.
Du hast es auch sofort gehört?
Ich hab's nicht sofort gehört, weil es war natürlich erstmal so, das Adrenalin war da und es war laut, aber es hat dann so 2-3 Takte gedauert und dann wusste ich, warte, mir stimmt irgendwas nicht. Und dann kam auch schon der böse Blick und dann wusste ich, okay. Jetzt weiß ich, was passiert ist irgendwie.
Was hat er während des Songs selbst gestimmt oder
ja,
hat er ihm neuen
ja,
Bass
ja.
gegeben? Oder?
Nee, hat selber gestimmt. Das war ja dann wirklich nur der eine Halbton. Das ist ja schnell hingedreht und auch nur die eine Seite.
Ja.
Aber es war natürlich einfach wahnsinnig unangenehm. Also das ist glaube ich, auch tatsächlich schon so das Schlimmste, was mir mal passiert ist.
Und gab es danach noch Sprüche nach der Show?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin dann hingegangen und meinte, ey, es tut mir voll leid. Ich habe es echt einfach total übersehen irgendwie und habe mich auch gar nicht versucht zu entschuldigen von wegen, es war so voll und Lärm und so weiter. Und er meinte einfach, nee, alles gut, ist passiert. Ist wahrscheinlich außer uns beiden auch kaum jemandem aufgefallen, so im ersten Moment, aber es ist natürlich wahnsinnig unangenehm, ne?
Ja, und das meine ich. Da hören, also ich gebe dir recht, da sind zwar 50.000 Leute, aber dieser halbe Ton wird denen nicht aufgefallen sein oder die kleine Bassunterbrechung, sag ich mal. Aber trotzdem, du musst ja dann in dem Fall, also sowohl als Musiker musst du die Ruhe bewahren, so, wobei die Donuts natürlich entsprechende Erfahrungen mitbringen, aber du musst natürlich auch entsprechende Ruhe bewahren, wenn was anderes irgendwie kaputt geht und du da jetzt irgendwas fixen musst, ne?
Ja, das stimmt. Das ist auch manchmal einfacher als an anderen Tagen, da die Ruhe zu bewahren. Mhm. Also ich glaube jetzt bei so einem Festival wie Rock am Ring zum Beispiel fällt es einem dann doch schwer, wenn da wirklich was Schwerwiegendes passiert. Aber ja, das ist ja auch so ein bisschen dann der Job, dass man das irgendwie schafft, die Ruhe zu bewahren, weil es ja auch darum geht, der Band selber eine Ruhe zu geben, dass die wissen, okay, da ist jemand, wenn was passiert, der hat es im Griff, der kriegt das gelöst und wenn man dann da selber wie so ein aufgescheuchtes Huhn irgendwie rumrennt, dann gibt man diese Stimmung nur weiter und das ist dann halt meistens nicht produktiv.
Ja, richtig. Ja, krass. Genau, und Donuts, wo wir das gerade nochmal haben, ich weiß nicht, das war Rock am Ring, hast du noch mehrere Shows mitgespielt diesen Sommer? Was heißt mitgespielt oder warst du bei mehreren Shows dabei?
Ja, es war also erstmal das Rock am Ring, Rock im Park Wochenende. Das war auch das erste tatsächlich. Wir waren vorher noch 2 Shows in der Sputnikhalle in Münster, so Warm-Up-Shows.
Mhm. Ja, genau.
Was natürlich auch super geil war, einfach in dieser kleinen Halle, in so einen Hexenkessel da reinzukommen. Und dann habe ich noch einige Support-Shows für die Toten Hosen mitgemacht.
Ach, das waren ja auch keine ganz kleinen Konzerte, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne?
Die waren nicht ganz klein, nee. Das war schon, ich weiß gar nicht, wie viele Leute es waren, Stuttgart, Cannstatter Wasen zum Beispiel, aber vom Gefühl her, wenn man so von der Bühne runtergeguckt hat, hatte ich das Gefühl, das waren deutlich mehr als bei Rock am Ring. Was mit Sicherheit täuscht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber es war schon ein ziemlich krasser Anblick. Man hat einfach gefühlt das Ende der Leute nicht gesehen.
Ja. Ja, ja, immer so, ich sag mal so um die 50 bis 60, 70.000 wahrscheinlich, die dann sich sowas angucken, ne?
Ja, genau. Ja, es waren in der Regel Stadionkonzerte. Das kommt dann ja ziemlich genau hin, ja.
Allein das würde für einen Sommer reichen, aber meine Liste ist noch nicht vorbei. Also ich habe das ja alles gestalkt bei Instagram und du warst in einer ähnlichen Größenordnung dazu noch mit der Band SDP unterwegs.
Ja, genau.
Und ich glaube, da, um da jetzt mal direkt die Connection zu den Toten Hosen zu machen, da glaube ich auch, wo die als Support von den Ärzten in Berlin waren, ne?
Ja.
Da warst du auch dabei. Auch
ja, das war auch so eins meiner persönlichen Highlights.
Also genau, Tempelhofer Feld, glaube ich.
Genau, ja.
Erzähl.
Also erstmal, um jetzt ein bisschen weiter auszuholen, die Ärzte waren halt so, wie wahrscheinlich bei vielen Musikern, die irgendwie aus dem Punkrock-Bereich kommen, so der Einfluss schlechthin damals, ne? Also das sind die ersten Songs, die man gehört hat, wo man gedacht hat, okay, ich glaube, ich habe auch mal Lust, Musik zu machen. Das waren meistens irgendwie Ärzte-Songs. Und dementsprechend war das für mich, wenn auch nicht direkt für die Ärzte, aber eben auf einer Die Ärzte-Show zu arbeiten, halt so ein, wie so ein kleiner Traum, der sich da, der sich da erfüllt hat, ohne jetzt wieder so pathetisch werden zu wollen. Und ganz unabhängig davon war es halt einfach ein krasses Konzert. Also
ja.
Volles Tempelhofer Feld, irgendwie eine wahnsinnig nette Die Ärzte-Crew, die uns da echt irgendwie unter die Arme gegriffen hat, uns ganz warm empfangen haben und so. Und das, ja, das war einfach, war ein richtig guter Tag.
Und habt ihr die, oder hast du die Ärzte und auch die Toten Hosen selbst auch kennengelernt?
Ich würde es nicht kennengelernt nennen. Also man saß vielleicht schon mal irgendwie ein paar Tische nebenan im Catering oder sowas, aber ich habe mich jetzt nicht groß unterhalten. Ich glaube, das ist auch, also ich würde mich irgendwie komisch dabei fühlen, die jetzt so fanmäßig auch anzuquatschen, weil letztendlich ist das ja auch so ein Rückzugsort. Und das will ich auch respektieren irgendwie. Also wenn sich da ein Gespräch ergibt, gerne, aber kennengelernt wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben.
Ja, ja, und am nächsten Tag, das war ja, glaube ich, eigentlich eine Doppelshow von den Ärzten auf dem Tempelhofer Feld. Ich glaube, am nächsten Tag sollten eigentlich die Donuts supporten und das ist dann wegen Unwetter ausgefallen. War das das gleiche Ding, oder?
Ja, genau, aber am Vortag.
Am Vortag war das.
Ja, genau. Das war auch, wäre eigentlich auch so gewesen, dass ich auch mit den Donuts da gewesen wäre. Hätte also zweimal die Ärzte hintereinander mit zwei Bands dann gehabt. Da gab es aber eine Terminkollision, deswegen war ich da dann doch nicht mehr dabei und dann nur mit SDP in Anführungsstrichen. Aber ja, genau, also die erste Show ist tatsächlich ausgefallen wegen Unwetter. Aber ich glaube, Show Nummer 2 und 3 gab es, glaube ich, auch noch am Folgetag. Die haben dann stattgefunden.
Ja, okay. Ja, mega, mega cool. Also da merkt man schon, also das weiß ich noch, da habe ich dir, glaube ich, sogar geschrieben. Du hast ja auch diverse Festivals mit SDP gemacht und ja, ich weiß noch, irgendeinen Sommertag saß ich abends allein zu Hause und dachte, ach, ich guck mir jetzt mal so ein Streaming-Ding von, ich glaube, Highfield an, war das. Kann das sein? Was mit SCP bei Highfield?
Nee, Highfield ist nächstes Jahr.
Dann Southside?
Das kann gut sein, ja. Ja,
dann war es Southside, so. Und genau, dachte ich, gucke ich mal rein in den Stream und habe mir die SDP-Show angeguckt. Mir war erstmal gar nicht so bewusst, dass die solche Festivals quasi headline.
Mir auch nicht,
Das ist mir, also das merkt man schon so, ist ein bisschen anderes Genre, so geht in den Pop-Bereich so, wo ich nicht so firm bin. Naja, und dann habe ich da plötzlich irgendwie zwischen den zwei Songs dich auf der Bühne gesehen, in dem Festival-Stream, wie du, glaube ich, ein Klavier auf die Bühne geschoben hast und nach dem Song wieder runtergeschoben hast.
Ja.
Also das wäre auch so eine Situation, wo ich nicht geradeaus auf die Bühne gehen könnte, glaube ich, weil ich dazu aufgeregt wäre, vor der Masse an Menschen das irgendwie hinzukriegen.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon.
Also ich weiß nicht, man fühlt sich, glaube ich, auch so ein bisschen sichtbarer, als man oft ist. Also das habe ich auch tatsächlich bis heute nicht abgelegt, dass man das Gefühl hat, im Moment, wenn man die Bühne betritt, gucken einen alle Augenpaare, die da jetzt vor der Bühne stehen, an. Aber ich glaube, so ein Techniker oder eine Technikerin, die Bühne betritt, ist im ersten Moment erstmal so unsichtbar, weil die wollen halt ihre Band sehen und das machen sie und meistens moderieren die währenddessen auch irgendwas und ich glaube, man hat immer das Gefühl, man wird mehr beobachtet, als es tatsächlich der Fall ist. Aber wie gesagt, ich habe, also das Gefühl bin ich auch bis heute nicht losgeworden, das ist immer noch so.
Ja, okay. Ja. Aber da hilft dir deine eigene jahrelange Bühnenerfahrung als Musiker.
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja, und meine Liste ist immer noch nicht abgearbeitet. Jetzt geht's nochmal in eine ganz andere Richtung. Du warst auch, ich weiß nicht, wie viele Shows, aber du warst auch bei der Künstlerin Lea mit auf den großen Shows. Ich glaube, das waren auch so Barclays Arena-Geschichten, die du da gemacht hast, oder?
Ja, genau. Also Barclay war jetzt tatsächlich nicht dabei, sondern Sporthalle jetzt in Hamburg.
Ach, das war Sporthalle.
Genau, aber es waren schon Arena-Shows, die meisten, genau.
Und
war auch für sie die erste Arena-Tour tatsächlich. Also auch für die Produktion war das Neuland sozusagen.
Und wie kam das? Also was hast du da überhaupt gemacht?
Auch Backline. Mhm. Also im Speziellen war ich da quasi Drumtech, also habe mich um Schlagzeug gekümmert. Und mein Kollege, der Tim, über den ich auch da reingekommen bin, dazu kann ich gleich nochmal kommen, hat sich halt um alle anderen Instrumente gekümmert. Das sind eine Gitarre und Keyboards, gibt's einige noch da. Mhm. Genau, und der Tim hat nämlich früher für Fersengold ganz, ganz viel gemacht. Und ich habe ihn immer bei Fersengold ersetzt, wenn er mal nicht konnte. Und der hat mich einfach mal irgendwann gefragt, du, ich schaff das bei Lea nicht mehr alleine. Wir brauchen eigentlich dringend einen zweiten Backliner. Hättest du nicht Lust, die Tour mitzufahren? Und da ich noch Zeit hatte im Herbst, habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und genau, jetzt waren wir bis letzte Woche, glaube ich, unterwegs mit Lea. 15 Shows ungefähr, glaube ich, waren es. Oder 15, ja doch, 15 Shows, irgendwie so um den Dreh, glaube ich.
Okay, das war mir gar nicht klar. Das war so eine große Tour, du warst bei jeder Show dabei.
Ja, das war eine komplette Tour. Es waren immer 2-3 Shows, dann ein Tag frei, dann wieder 2-3 Shows, dann wieder ein Tag frei. Genau. Und am Ende war nochmal so ein etwas längerer Block dann.
Ja. Ja, okay, cool. Also auch da ziehe ich gerne nochmal so eine Parallele oder zeig nochmal auf, dass das alles irgendwie ja eine Family ist. Denn unabhängig davon, dass ich gesehen habe, dass du mit Lea auf Tour bist, habe ich auch bei Anja gesehen, dass sie als Mercherin bei Lea mit war. Ja. Und Anja, für diejenigen, die das nicht wissen, die ist für mehrere Bands Merchandiserin. Wir kennen sie auch schon seit einigen Jahren. Und Anja war zum Beispiel auch in unserer Dokumentation, die wir vor anderthalb Jahren gemacht haben, zu Turn That Page. Und da hat sie ja ein bisschen erzählt, wie es ihr so in dieser Lockdown-Phase ging. Und ja, ist einfach schön zu sehen, dass ja du, aber auch sie und alle anderen KünstlerInnen ja jetzt wieder am Start sein können. Und ja, diese Zeit überwunden ist. Und ja, auch da wieder, man kennt sich, man läuft sich auf kleinen Shows unterwegs und arbeitet auf großen Produktionen zusammen.
Ja, das war auch tatsächlich sehr cool. Ich habe erst total spät erfahren, dass Anja dabei ist. Ich habe es irgendwann in einem Mailverteiler, glaube ich, habe ich den Namen gelesen und dachte mal, warte mal, das kennst du doch irgendwie. Und dann, ja, bei den Proben stand sie auf einmal dann da und da dachte ich, ah ja, okay, klar, Anja. Ja, das war irgendwie ganz witzig.
Ja, Wahnsinn. Jetzt musst du mir noch auf die Sprünge helfen. Also das waren jetzt alle Bands, die ich auf dem Schirm hatte, für die du, ja, ich sag mal, in den letzten anderthalb Jahren gearbeitet hast oder vielleicht auch dieses Jahr allein nur gearbeitet hast. Was habe ich noch vergessen?
Nee, das waren schon alle, glaube ich. Ja. Also es gab zwischendurch noch mal so ein paar so Springer-Einsätze, dass wirklich jemand spontan ausgefallen ist und ich habe dann irgendwie für eine Show oder so mal ausgeholfen. Aber so an längeren Touren waren das im Grunde genommen schon alle. Und tatsächlich auch erst dieses Jahr. Also es ist im März diesen Jahres plötzlich einfach passiert, dass da so viel los war.
Also, woran liegt das? Das
ist wirklich verrückt. Ich glaube einfach, es hieß ja plötzlich im März wieder, okay, die Corona-Regeln erlauben wieder Indoor-Konzerte. Mhm. Und jeder wollte auf Tour, und zwar so schnell, wie es irgendwie geht, was man ja auch verstehen kann. Es gab aber einfach nicht mehr die Leute dafür, die irgendwie solche Touren dann auch betreuen können, weil viele vielleicht auch über die Corona-Jahre in einen anderen Job gewechselt sind oder irgendeine Teilzeitstelle haben, die das einfach zeitlich gerade nicht erlaubt und so. Und ich weiß noch genau, wie ich zu Hause saß im Februar und habe gedacht, Nick, irgendwie, du musst dir jetzt einen Job suchen. Das ist gerade nicht absehbar, wann es wieder weitergeht und du brauchst jetzt irgendwie einen anderen Job, weil so funktioniert es gerade nicht mehr und war schon irgendwie so wochenlang irgendwie richtig traurig und so, weil ich ja dann kurz vorher erst gesagt habe, okay, komm, ich mache jetzt wirklich nur noch dieses Musikding. Und dann klingelte an einem Tag das Telefon und mein Nachbar, der Sänger von Mr. Hurl in die Pulveraffen, war dran und meinte, Nick, wir fahren auf Tour, die Tour findet statt. Das war für März, April eine Tour geplant. Mhm. Ich war so, okay, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber cool. Und ich glaube, ich weiß nicht, ein paar Tage danach wurde ich dann angerufen und gefragt, ob ich, das fand ich auch interessant, eine Tokyo-Hotel-Tour mitfahren möchte.
Okay, krass.
Im Frühjahr. Die war auch gebucht, die wurde dann allerdings wegen des Krieges, weil auch Shows in der Ukraine und in Russland dabei gewesen wären,
ja,
wurde die wieder abgesagt, unter anderem. Und ab da hat sich das alles überschlagen. Also dann eben kam auch wieder über Ecken, das funktioniert ja immer alles nur über Bekanntschaften in dieser Branche, ob ich nicht bei SDP mitfahren möchte. Dann hieß es erst für 3 Shows, dann war es so, ja, kannst du vielleicht auch eine halbe Tour und dann kannst du nicht auch vielleicht die ganze Tour und dann irgendwann hieß es, kannst du nicht einfach für immer übernehmen.
Für immer?
Ja. Und ja, so ging es irgendwie das komplette Jahr seit März und es hat sich alles überschlagen und ich war auch anfangs total überfordert damit irgendwie, weil wie gesagt, noch 2 Monate davor habe ich gedacht, wie mache ich jetzt weiter? Ich habe gerade irgendwie keine Perspektive mehr so richtig. Ja, und plötzlich ging es dann auf einmal los und ich weiß bis heute selber gar nicht so richtig, warum das alles so funktioniert, wie es funktioniert, aber ich bin mega dankbar auf jeden Fall dafür, dass es so ist.
Aber nochmal zurück zu den unterschiedlichen Bands, mit denen du so unterwegs bist. Was ist denn am Ende eigentlich cooler, mit so einer Punkband wie den Donuts unterwegs zu sein oder mit so einer Popband wie Lea? Darfst du das sagen?
Ja, ich habe mir nämlich eine gute Antwort überlegt. Nee, ich frage mich das selber tatsächlich auch oft, so, worauf ich jetzt auch, also vielleicht auch langfristig mehr Bock hätte. Und ich glaube, der Wechsel ist tatsächlich das, was es cool macht irgendwie. Also nach so einer, ich nenne es mal Hochglanz-Pop-Produktion mit, also in irgendwelchen Hallen und so weiter, so sterile Mehrzweckhallen, da freue ich mich dann irgendwie auch auf so eine Punkrock-Tour, wo man dann, keine Ahnung, im Sonic Ballroom spielt in Köln oder so, wo man halt gerade sich einen Stehplatz nach auf der Bühne suchen kann und sowas. Mhm. Und nach so einer Punkrock-Tour denke ich so, oh, ich hätte jetzt auch schon mal Bock auf ein bisschen mehr Platz, so, wo ich dann auch stehen kann. Und also ich glaube tatsächlich, dass so ein bisschen beides im Zusammenspiel wichtig ist.
Ja, also ich muss immer sagen, ich meine, da kennst du mich ja auch lange genug. Ich habe da einen riesen Respekt vor, diese Technik im Überblick zu behalten, weil ich da gar nicht so bin. Ich will da eigentlich gar nichts mit zu tun haben und will nur das Nötigste irgendwie überblicken können. Aber wie hat sich das, also hast du dir das alles selbst beigebracht? Was hat dein Studium dazu beigetragen? Und genau, ist das alles Learning by Doing oder hast du jemanden auch irgendwie gehabt, der es dir erklärt hat von der Pike auf?
Also so richtig jemanden, der es einem beigebracht hat, wie ein Lehrer, gibt's eigentlich nicht. Das meiste ist wirklich irgendwie schon so einfach, was man sich selber drauf geschafft hat. Aber es gibt natürlich immer Leute, von denen man weiß, dass man sie fragen kann, die so ein bisschen gurumäßig irgendwie einem zur Seite stehen. Aber das meiste ist eigentlich so, dass man sich das selber beigebracht hat. Also vieles auch einfach so ein bisschen aus der Not heraus. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so die Studiotechnik oder wie mache ich eigentlich Aufnahmen mit meiner Band, das ist damals einfach daraus entstanden, dass wir mit unserer kleinen Band mit irgendwie 14, 15 Jahren kein Geld hatten, um irgendwie in irgendein Studio zu gehen und so. Und dann hat man sich halt überlegt, okay, wie können wir das jetzt machen? Und hat sich dann so die alten Headsets, die man noch irgendwie hatte, an Computer angeschlossen und vor einen Gitarrenverstärker gelegt und irgendwelchen Freeware-Programmen versucht, da brauchbare Aufnahmen herauszubekommen. Und so ist das irgendwie entstanden, dass man einfach versucht hat, Wege zu finden, das selber irgendwie zu lösen. Und so hat man sich das alles so ein bisschen beigebracht.
Also war das bei dir eigentlich schon immer so, seitdem du Musik machst, dass du dich quasi für die Technik so ein bisschen verantwortlich gefühlt hast, dich dafür interessiert hast, wie man das geil hinkriegen kann und dann dich einfach Stück für Stück irgendwie weiterentwickelt hast und von Aufnahme zu Aufnahme da mehr Wissen aufgebaut hast, so oder?
Ja, genau, so kann man es eigentlich sagen, ja.
Ja, krass. Wann und wie und warum hat das bei dir eigentlich angefangen mit der Musik? Also du hast eben schon gesagt, ja, so 12, 13 ging es irgendwie los. Du hast gesagt, die Ärzte waren so ein bisschen Grund dafür und waren so Helden für dich. Aber wann war das so, dass du für dich klar war, okay, das mit der Musik, das wird mich länger begleiten?
Oh, dass ich das gesagt habe, das ist schwer zu sagen. Also mit 12 weiß ich auf jeden Fall, habe ich, glaube ich, angefangen, Schlagzeug zu spielen damals. Mhm. Oder hatte mit 12 mein erstes eigenes Schlagzeug. Irgendwie so um den Dreh. Das war jedenfalls nicht so weit auseinander. Und eigentlich wollte ich immer Gitarre spielen. Irgendwie. Mhm. Ich hatte einen Klassenkameraden, der auch immer noch ein sehr, sehr guter Freund ist von mir. Der hat damals E-Gitarre gelernt. Und ich war halt immer Feuer und Flamme, so dass ich mal wieder zu dem hinfahren konnte, weil dann konnte ich halt so irgendwie stümperhaft Smoke on the Water auf der Gitarre irgendwie so meine und der so, ey, voll geil, das will ich auch machen. Aber irgendwie ist es nie dazu gekommen und dann habe ich mal irgendwann Wetten, dass gesehen damals und da hat irgendein Typ irgendeine Wette gemacht, wo es auch mit was mit Schlagzeug war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es war. Jedenfalls habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ist ja voll geil, das klingt ja immer cool, egal was du machst. Haust du irgendwo drauf und es klingt irgendwie gut. Da wusste ich ja da noch nicht, dass es halt nicht immer gut klingt. Aber habe gedacht, ja geil, das kriegst du auch hin. Vielleicht doch lieber Schlagzeug. Und dann, das war so der Grundstein. Da dürfte ich vielleicht so 10, 11 gewesen sein. Ja, und habe dann angefangen, Schlagzeug zu spielen. Dann das auch lange gemacht in so einer Deutsch-Punk-Band. Und das irgendwie so, dass dann so abgedriftet ist, eher in die, ich arbeite jetzt für Bands und mache nicht mehr selber allzu viel Musik. Das ging eben auch bei euch los. Ich glaube, damals beim Mare One Festival. Da bin ich das erste Mal mitgefahren, so kumpelmäßig einfach. Und habe dann da halt angefangen, so Bierflaschen aufzumachen und vielleicht mal eine Gitarre irgendwo hinzutragen und so. Und da bin ich immer öfter mitgefahren und dachte halt, okay, du kannst jetzt nicht einfach dich immer so durchschnorren. Und habe dann versucht, das so ein bisschen, das schlechte Gewissen zu kompensieren, indem ich mehr mit auf- und abgebaut habe und so. Und ja, das war so der Grundstein.
Aber das wäre tatsächlich auch noch eine Frage gewesen. Wann ging das bei uns eigentlich los mit unserer Zusammenarbeit? Aber wenn du sagst Mare One, dann war das ja echt 2013, muss das gewesen sein.
Ja, so um den Dreh, glaube ich.
Wir haben ja das Glück gehabt, dass wir relativ früh so ganz geile Shows gespielt haben. Und das war mir jetzt tatsächlich gar nicht klar, dass es schon 2013 war. Und da muss ich aus meiner Sicht nochmal sagen, ich hatte auch immer ein schlechtes Gewissen, dass du dann irgendwie so viel gearbeitet hast, sag ich mal. wo ich dachte, naja, also letztendlich reicht das schon ein bisschen zu schleppen und die Jungs, die so mitkommen, sollen halt hauptsächlich Spaß haben. Aber finde ich lustig, dass du das genau andersrum gesehen hast.
Ja, doch, irgendwie schon. Also das andere ist auch, ich langweile mich dann einfach auch schnell. Also ich möchte dann auch gerne irgendwie was tun, um so ein bisschen die Zeit auch zu überbrücken. Vor und nach dem Konzert, so richtig. Genau, ja.
Aber ich meine, da kannten wir uns ja irgendwie schon. Das habe ich mich auch noch gefragt und ich konnte das für mich nicht so richtig auflösen. Wann haben wir uns eigentlich richtig kennengelernt? Also, und wen von uns hast du zuerst kennengelernt? Ich habe so eine Situation im Kopf, die kann ich gleich mal erzählen, wo ich dich als Person zum ersten Mal wahrgenommen habe. Aber wie war das für dich? Kannst du das irgendwie an irgendeinem Datum oder sowas oder irgendein Ereignis festmachen?
Also ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Also ich kannte auf jeden Fall zuallererst Manu. Weil unser Bassist von Defy Your Dreams, Teschi, der hatte mit Manu zu der Zeit relativ viel Kontakt und irgendwie ist man dann da so ein bisschen mit reingerutscht und so. Und Manu hat, glaube ich, damals gesagt, hast du nicht mal Lust mitzukommen ins Studio? Damals war es noch das Basement-Studio bei Timo im Keller und irgendwie für unsere Platte so ein bisschen so Chöre und sowas mit einzusingen. Und habe ich gesagt, ja klar, können wir mal machen, warum nicht? Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich zumindest einen Großteil von euch, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer alles da war. Haben wir uns da schon getroffen?
Bei der Platte bin ich auch öfter mal mit im Studio gewesen, ja klar.
Ja, und wahrscheinlich bei Chören dann auch, ne? Also es waren ja auch so Gangshouts und sowas alles. Genau, das weiß ich. Das haben wir da gemacht und danach sind wir, glaube ich, im Proberaum zum Biertrinken gefahren.
Noch. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, genau.
Ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich irgendwie, also außerhalb von irgendeiner Show mit dabei war.
Ja, meine erste Erinnerung, aber die ist dann tatsächlich noch früher. Ich glaube, das war quasi das erste offizielle Enkassen-Harz-Konzert, bin ich der Meinung.
Das im Westerwald?
Nee, das war ein inoffizielles Konzert, weil ich glaube, da im Westerwald, was ich jetzt mit Gideon ja auch hatte letztes Mal,
genau.
Da warst du nicht dabei.
Nee, war ich auch nicht, deswegen war ich gerade so verwundert, dass du das meintest.
Nee, das war ja auch inoffiziell und ich glaube, die erste Show in der jetzigen Besetzung, das war damals auch quasi die, das Revival von der Hard Day's Night, die gab es ja schon mal zu Zeiten von Chinese Restaurant und so. Dann war ganz lange nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen wieder die Hard Day's Night in Karlshöfen, in der Disco da.
Im Dancing,
aber unten
im Keller, genau.
Genau.
Ja.
Wo auch Kill All the Sexy People dabei waren. Und ich weiß nicht, ob dann noch eine Band gespielt habt.
Hat nicht auch Watch Out the Beat haben noch nicht da gespielt, oder?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Ich kann mich gerade auch nicht mehr so richtig dran erinnern, aber es waren mehr als zwei.
Ja.
Das weiß ich noch.
Genau. Und da weiß ich noch, da stand ich halt rum und hab mir wahrscheinlich Kill All the Sexy People oder so angehört. Und dann habe ich dich entdeckt im Publikum und wir haben uns so angeguckt. Aber ich konnte dich nicht so richtig zuordnen, ob ich jetzt irgendwie dich grüßen muss oder sowas. und das war für mich ein bisschen unangenehm, so, weil ich dachte, ja, kennen wir uns jetzt und muss ich jetzt was sagen? Und bei dir war das aber, glaube ich, genauso.
Witzig, ich kann mich da null dran erinnern, gerade an diese Situation.
Ja, das ist
aber das klingt auf jeden Fall nach mir, ja. Also
ja. Und dann dachte ich, ja, scheiße, okay, ich bleib hier einfach mal stehen und mach nichts. Und das war so der erste Moment, wo ich dann später gemerkt habe, ah, ja, das ist ja dann Nick gewesen, so. Und da gibt's auch noch ein Foto von der Show, wo wir dann unsere ersten eigenen Songs gespielt haben als Enkers und Hearts.
Okay. Ich glaube, ich weiß, welches Foto du meinst, ja.
Genau, und wo wir Katy Perry gecovert haben, Part of Me von ihr. Weil da hatten wir noch nicht genug eigene Songs, haben wir noch ein bisschen gecovert. Und da gibt's halt ein Foto von dir und Tashi, wie ihr so im Publikum seid und so hardcore-mäßig
ins Mikrofon schreit. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, dieses typische Sing-Along Hardcore-Foto, genau. Was man auch auf ein T-Shirt drucken könnte, wenn man irgendwie in so einer Oldschool-Hardcore-Band spielt, in Schwarz-Weiß.
Ja, genau. So ein T-Shirt haben wir ja jetzt, ne?
Ja, stimmt. Mit dem Sprung, ja.
Ja, genau. Bei der Show warst du auch dabei.
Das war Hurricane, glaube ich,
Hurricane,
ne?
Genau.
Ja. Ja.
Ja, das ist so meine Erinnerung, wo ich dachte, okay, das ist Nick und genau. Aber das war so ein bisschen unangenehm, weil ich dachte, müssen wir uns jetzt kennen? Müssen wir miteinander reden? Nee, lieber nicht.
Genau. Also so wie heute auch.
So wie heute auch, genau. ja, und dann bist du halt irgendwie plötzlich ja Stück für Stück immer mehr dabei gewesen. Und irgendwann, keine Ahnung, warst du eigentlich, finde ich, unersetzbar. Wo ich schon immer denke, okay, wenn wir jetzt eine Show haben ohne dich.
Was ja leider immer häufiger der Fall ist.
Ist leider immer häufiger der Fall, weil du natürlich woanders mehr Geld verdienen kannst als bei uns. Oder anders ausgedrückt, Geld verdienen kannst. und ja, also die ersten Shows ohne dich war halt wirklich für alle von uns. Wirklich so, oh scheiße, ey, wie sollen wir das hinkriegen? Wir haben uns so krass abhängig gemacht von dir, dass wir da sehr unsicher waren. Und ich glaube, eine dieser Shows war eben, glaube ich, wirklich Nordenham, wo wir uns das letzte Mal in person sozusagen gesehen haben. Und da war das ja auch so, dass wir das nicht an den Start gekriegt haben, den Kram. Und du musstest dann in letzter Sekunde, eine Viertelstunde vor der Show, das noch fixen.
Ja, wobei man auch dazu sagen muss, also dadurch, dass man jetzt so wenig spielt durch die Pandemie, ist es sowieso immer so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das alles funktioniert. Also so ein kleines bisschen geht's mir auch dann jedes Mal noch so.
Ja.
Dass man denkt, oh Gott, das stand jetzt hier 3 Jahre irgendwo in der Ecke, hoffentlich funktioniert das alles noch. Aber ja, da in Nordenham, ich muss dazu aber auch zugeben, ich war selber ein bisschen überrascht, dass ich das dann auch so schnell noch wieder hinbekommen habe.
Oh, das ist gut zu wissen.
Ich war auch darauf eingestellt, dass wir sagen, okay, dann muss es jetzt irgendwie so gehen. Aber ja, hat ja zum Glück dann alles funktioniert.
Ja, total. Also zum Glück auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also die nächsten Shows, die wir dann gemacht haben, da haben wir es tatsächlich, du hast ja noch was optimiert dann und ein bisschen besser markiert alles, was wir da falsch zusammengesteckt haben. Und seitdem läuft das tatsächlich auch immer relativ reibungslos. Aber ganz ohne geht's halt nicht. Also als wir jetzt im Sommer dieses Festival gespielt haben, da hatten wir dann ja auch jemanden dabei, Mirko, der sich auch netterweise im Vorfeld einen Überblick verschafft hat und so und uns da auch, wie du vorhin so schön gesagt hast, so eine gewisse Ruhe uns gegenüber vermittelt hat, dass wenn irgendwas ist, dass er dann halt eingreifen kann und weiß, was zu tun ist. Und das ist ja tatsächlich auch, haben wir im Podcast neulich schon mal erzählt, war das ja auch notwendig, weil ja beim ersten Song sofort irgendwie der Mischer irgendwie über unser In-Ear plötzlich drin war und mit irgendwelchen Leuten gefunkt hat und wir gar nichts mehr gehört haben von unserem Klick und unserem In-Ear-Sound.
Ja, aber das ist tatsächlich so das Ding. Also jemanden dabei zu haben, der irgendwie schleppen hilft und so, ist auch schön und gut, aber ich finde auch immer, es geht viel mehr darum zu wissen, wenn was schief läuft, dann ist da jemand, der noch irgendwie was machen kann, weil man selber ist ja blöderweise damit beschäftigt zu spielen und kann dann ja auch nicht die Gitarre weglegen und sagen, so, 5 Minuten Unterbrechung, ich muss hier mal eben was in den Griff bekommen. So, das, gerade bei Festivals ist das halt eher schwierig.
Absolut. Und ich erzähle das immer wieder gerne und weiß ich auch nicht, ich würde tatsächlich gerne noch mal 1 Jahr lang oder so ohne diesen ganzen Technikkram spielen und wirklich so wie früher Verstärker auf der Bühne, Schlagzeug aufgebaut und um den Rest müssen wir uns nicht kümmern.
Ja, da bin ich voll bei dir. Ich denke das auch regelmäßig.
Wie machen es denn andere Bands eigentlich? Also ist es überall das Gleiche oder machen wir teilweise schon mehr als andere große Bands? Ja, oder ist da tatsächlich bei solchen Riesen-Acts, für die du arbeitest, dann doch noch mehr bei der Technik im Hintergrund, die wir uns schlicht nicht leisten können? Wie ist da so das Verhältnis zwischen kleineren Bands wie uns und riesengroßen Acts, die vor 80.000 Leuten spielen?
Also der ausschlaggebendste Punkt ist, glaube ich, tatsächlich das Budget erstmal. Mhm. Also das ist halt bei größeren Bands natürlich dementsprechend auch größer. Das heißt, man kann sich dann so bestimmte Sicherheiten irgendwie auch erkaufen. Das heißt, man hat dann vielleicht nicht nur einen Verstärker, sondern falls der kaputt geht, hat man den zweiten dann noch gleichzeitig einmal daneben und sowas.
Ja.
Das ist so der größte Unterschied, würde ich sagen. Aber so im Kern ist das, was wir machen oder was ihr macht, schon ziemlich nah an dem dran, was auch viele, ich nenne es jetzt mal professionellere Bands, also professionell in der Hinsicht, dass sie einfach größere Shows spielen, machen. Also das ist schon sehr ähnlich auf jeden Fall. Aber es ist auch schwer zu vergleichen. Also manche Bands haben einfach echt noch so eine richtig geile Punkrock-Attitüde. Bei den Donuts zum Beispiel, da sind halt echte laute Amps und Boxen auf der Bühne und alles brüllt dich an. Und wenn du es anschaltest, dann fiept's erstmal und so. Mhm. Und das ist zwar auch ein bisschen anstrengend, weil, also ich weiß noch, bei den Hosen war es dann schon irgendwann so, dass wenn wir dann alles aufgebaut hatten und haben die Amps angemacht und dann fing's erstmal an, so ein bisschen zu fiepen und Krach zu machen und zu rauschen und dann meinten die schon wieder, ah, okay, die Donuts sind wieder da. Man hört's. Genau. Aber dann, ja, ist das ja meistens auch schnell behoben. Und dann macht das auch Spaß. Also das ist ja auch so ein bisschen Back to the Roots, dann wieder so ein richtiger, brüllender, lauter Gitarrenamp irgendwie auf der Bühne und so. Deswegen kann man das auch nicht so richtig vergleichen, ob da jetzt irgendjemand mehr oder weniger macht. Letztendlich geht es ja darum, Musik zu machen. Und wenn man das mit einem Mittel besser hinbekommt als mit einem anderen oder sich wohler fühlt, dann sind ja irgendwie alle Mittel auch in Ordnung, finde ich immer.
Wie groß ist so eine Technik-Crew von den Bands, mit denen du jetzt unterwegs warst? Wie groß ist das Team?
Auch ganz unterschiedlich. Also jetzt bei den Donuts zum Beispiel, bei den Festival-Shows waren wir zu viert oder zu fünft, wenn ich mich nicht alles täuscht. Eine Person für den Ton, eine für Licht, ein Monitormann und zwei Backliner. Ja, fünf. Fünf Personen. Genau. Mhm. Und bei so größeren Tourneen, wo dann eben wirklich die komplette Technik, also wirklich alles Licht, was irgendwie an der Decke hängt, die ganzen Boxen links und rechts, wo man alles mitbringen muss und alles aufbauen muss, dann ist die Crew natürlich entsprechend größer. Also jetzt bei Lea zum Beispiel waren wir, glaube ich, mit Support und allem drum und dran 55 Leute.
Boah, krass. Auf
der Tour. Ja.
Aber das ist mal eine Ansage.
Ja, aber dazu kommt dann eben wirklich der Support, FotografInnen, das Management und so weiter und so fort. Also so die reine Technik-Crew sind dann vielleicht 12, 15 Leute so um den Dreh.
Viel größer darf es wahrscheinlich auch gar nicht sein, ne? Dass du dir da nicht gegenseitig in die Quere kommst.
Ja, genau das. Und vor allem, damit sind dann ja auch alle Positionen besetzt. Alles andere ist dann ja wirklich einfach körperliche Arbeit, für die man natürlich viele Leute braucht, aber nicht unbedingt das Know-how. Also dafür hat man dann ja eben Helfer vor Ort, die dann wirklich einfach nur schieben und schleppen quasi.
Ja. Ja, aber vermisst du bei dieser ganzen harten körperlichen Arbeit, die du gerade angesprochen hast, nicht so ein bisschen auch den künstlerischen Aspekt? Also ich habe es ja anfangs gesagt, du bist ja selbst auch Musiker, du schreibst liebend gerne Songs für die Fire Dreams, auch bei Encastin Hearts bist du dabei und auch für dich. Hast du dafür überhaupt noch Zeit?
Leider viel weniger, als ich gerne hätte.
Ja.
Also ja, um deine Frage zu beantworten, ich vermisse das schon irgendwie. Also ich freue mich auch jedes Mal, wenn vorm Soundcheck noch so 10, 15 Minuten sind, dass man sich mal irgendwo noch schnell ein Instrument schnappen kann und so ein bisschen für sich selber jammen kann, bevor dann die Band irgendwie kommt. Mhm. Also vorausgesetzt natürlich, für die Band ist das cool, aber das ist es eigentlich meistens. Aber ja, das kommt schon deutlich kürzer, als ich es gerne hätte irgendwie. Also ich nehme mir auch immer wieder vor, ach, du kannst dich mal, morgen setzt du dich mal hin und dann machst du einfach mal so dein Programm auf und daddelst mal so vor dich hin irgendwie. Und vielleicht kommt da was bei rum und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber es passiert halt irgendwie einfach dann auch nicht.
Ja. Ja, aber musst du ja langsam auch wieder, weil wir als Encastin Hearts, wir sind ja dabei, wie du weißt, neue Sachen zu machen. Da kommt ja noch einiges. Und ich sag mal so, da brauchen wir dich als Impulsgeber und Mann für alle Fälle, sag jetzt mal.
Ja, aber ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn es weitergeht und wir den nächsten Song irgendwie angehen. Also das Schöne ist ja, dass wir jetzt so wirklich die große Songwriting-Session hatten, ist ja jetzt auch schon wieder eine kleine Weile her. Das heißt, immer wenn man da jetzt reinhört, ist es wieder wie so ein ganz neuer Song.
Ja.
Es ist dann jedes Mal so, ah ja, stimmt, das gab's ja auch noch. Ja, voll cool, voll geil. Man freut sich mehrmals so über die gleiche Sache. Das ist eigentlich ganz schön.
Ja, und nächstes Jahr, wie ich gesehen habe, spielen wir wahrscheinlich auch zusammen auf einem Festival, ne?
Ja, genau, das High Flames,
ne? High Flames Festival, ja. Da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, ich auch.
Als ich das gesehen habe. Und das finde ich auch schön, dass man sozusagen, wie man früher gesagt hat, über die Presse davon erfährt, dass man zusammen auf irgendeiner Bühne wahrscheinlich wieder steht und wirklich ein Konzert zusammen spielt. Also du mit deiner Band, wir mit unserer Band, wo man davor Bier trinkt, danach Bier trinkt und sich einfach freut, einen schönen Abend gehabt zu haben.
Ja, eben. Das ist tatsächlich auch, also ich habe mich sowieso gefreut auf dieses Festival und als ich dann eben gesehen habe, dass unter anderem ihr und ja noch viele andere Bands, die man gut kennt und die man gerne mag, da spielen, da war es halt irgendwie nochmal viel mehr irgendwie so, dass man sich drauf gefreut hat irgendwie.
Ja, das Line-Up ist der Hammer.
Ja, ist richtig gut, auf jeden Fall. Und ich muss ja auch mal dazu sagen, für mich ist es jetzt gerade so, dadurch, dass ich eben so viel mit anderen Bands toure und arbeite, ist es halt auch sehr schwer, natürlich terminlich mit der eigenen Band irgendwo noch zu spielen, weil das bedeutet für mich halt quasi immer, dass ich 3 Jobs absagen muss, um dann selber eine einzige Show mit meiner Band spielen zu können.
Ja.
Das klingt immer so ein bisschen doof, zum einen aus finanzieller Hinsicht natürlich, zum anderen aber auch, man möchte ja so seine Bands auch nicht unbedingt so oft hängen lassen. Es ist ja auch immer doof zu sagen, ich schicke einen Ersatz, weil der muss sich dann auch einarbeiten und diese Sicherheit, über die wir gesprochen haben, die ist dann natürlich für den Künstler ein bisschen weniger da, wenn da jemand das erste Mal steht, als wenn derjenige da steht, der es quasi immer macht. Aber ja, wenn man dann eben so ein Festival hat, wo man weiß, ich treffe da mega viele Leute, die ich auch echt lange nicht gesehen habe und so und ganz nebenbei kann ich auch noch ein cooles Konzert spielen, also hoffentlich cooles Konzert, dann ist das halt irgendwie gar nichts mehr, wo man noch lange überlegen muss. So, dann ist das halt echt, nochmal viel cooler auf jeden Fall.
Das wird mega gut. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe das jetzt selbst gesehen auf bestimmten Konzerten, wo wir waren und auch von anderen Erzählungen sozusagen gehört. Es kommt inzwischen super oft vor, dass ganze Musiker auf der Bühne quasi durch ein vom Band ersetzt werden. Also wenn der Gitarrist ausfällt, wenn der Bassist ausfällt, spielt die Band trotzdem und der Rest kommt vom Band. Also ganze Bands treten ja quasi als Band, als Zweier-Kombo oder so auf.
Ja.
Und da ist dann ein Sänger oder als Dreier-Kombo Sänger, Schlagzeuger und Gitarrist und der Bass kommt komplett vom Band. Fever 333 ist zum Beispiel so ein Beispiel gewesen.
Das mir gerade einfällt.
Aber auch andere, wo dann plötzlich nur ein Gitarrist steht und zwei Sänger oder so und Schlagzeug und der Rest kommt vom Band, wo man ganz genau weiß, da ist doch noch viel mehr zu hören gerade. Aber es interessiert scheinbar. Also ich als Musiker, mir fällt das natürlich auf, aber allen anderen ist das scheinbar egal.
Ja, ich glaube auch. Also es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Eben als Musiker, wie du es selber gerade auch sagst, denkt man sich, das ist doch irgendwie komisch. Und in dem Moment, wo man darüber nachdenken muss, ist dann schon so ein bisschen die Freude an der Show gemindert. Aber ich glaube, wenn man einfach nur da ist, um die Band als Ganzes zu sehen und irgendwie die Songs zu hören, die man gerne mag, und die sind ja dann auch zu hören, dann ist es einem, glaube ich, egal, ob da dann jetzt ein Bassist auf der Bühne steht oder ob vielleicht der Bass vom Band kommt. Ich meine, wenn man jetzt so ganz ikonische Persönlichkeiten hat, also jetzt so eine Band wie Rammstein oder sowas, das würde natürlich nie funktionieren, weil die halt auch einfach nur als Gesamtkonstrukt funktionieren und auch einfach auch einzeln so bekannt sind, dass das komisch wäre irgendwie. Oder ein Gene Simmons kannst du auch nicht vom Band kommen lassen. Aber ja, ich glaube, bei anderen Bands, eben zum Beispiel bei Fever, da funktioniert das. Ich weiß gar nicht, hatten die überhaupt einen Bassisten oder ist das von vornherein?
So sehr habe ich mich mit der Band nie auseinandergesetzt. Ich glaube, die waren immer so.
Weiß ja, guck mal, dann ist es vielleicht nochmal sogar was anderes, dann fällt es ja nicht mal was anders als sonst. So, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja.
Ja, also ich bin inzwischen auch so, ich meine, eigentlich musst du dich als Band ja auch dann immer auf die Gegebenheiten einstellen und es ist ja schön, dass es technisch auch möglich ist, sowas darzustellen, gerade jetzt durch Corona und so, kann es immer mal sein, dass jemand kurzfristig ausfällt. Und wenn du dann Bassisten, Gitarristen irgendwie so ersetzen kannst, ohne jetzt eine ganze Show ausfallen lassen zu müssen, ist das natürlich auch ein Riesenvorteil, ne?
Ja, das stimmt. Und ja, mittlerweile sind ja auch die Mittel dazu echt erschwinglich. Also es ist ja nicht mehr so ein Problem wie vor 10 Jahren vielleicht, dass man da irgendwie was vom Band kommen lässt. Mittlerweile ist es ja wirklich sehr, sehr einfach machbar.
Absolut, ja. Ja, aber also ich muss die ganze Zeit eben nochmal wieder nachdenken. Du bist ja tatsächlich dann quasi von Beginn an bei Anchors and Hearts dabei. Das sind jetzt dann fast 10 Jahre. Gibt's eigentlich irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Also auch wenn jetzt die letzten 2 Jahre pandemiebedingt bei uns nicht so viel ging, aber ich meine, wir haben ja immerhin das erfolgreichste Album gemacht von Anchors and Hearts zusammen. Ja. Aber gibt's noch so andere Sachen, wo du sagst, ey, da denke ich gerne dran zurück und hoffentlich machen wir das in dieser, also so oder so ähnlich nochmal?
Ja, sehr viele auf jeden Fall. Also was mir gerade, warum auch immer, als erstes in den Sinn kam, war die Mallorca-Show.
Ja.
Also es gab ja mehrere, bei einer war ich nicht dabei, auf jeden Fall, die im Tunnelclub. Mhm. Und dann haben wir diese Show gespielt auf diesem ominösen, was war das überhaupt,
ein Motorrad-Club-Treffen
irgendwie. Daran erinnere ich mich irgendwie sehr gerne. Weniger der Show wegen, aber hauptsächlich irgendwie auch, weil es Urlaub war. Also
naja, und wir haben da ein Video gedreht zu Gods of a Better World.
Ja, genau, das kommt auch noch dazu,
stimmt. Was du auf den Rückflug geschnitten hast und war es fertig.
Echt?
Ja.
An sowas erinnere ich mich immer gar nicht, dass du das noch weißt. Woran ich mich aber erinnere, ist, dass ich beim Abflug wollte ich gerne so Sequenzen im Flugzeug filmen und habe aber aus Versehen die Stewardess gefilmt. Und das fand die überhaupt nicht witzig. Dann wurde diese Unterweisung wurde unterbrochen.
Ja.
Im Flugzeug. Und dann kamen die zu mir und haben mich, zu Recht muss man ja auch sagen, angefahren und meinten, ich soll das jetzt bitte sofort löschen und vorher wird dieses Flugzeug nicht den Boden verlassen. Und alle haben mich böse angeguckt, weil die natürlich auch los wollten.
Ja.
Das war unangenehm. Das ist das, woran ich mich am meisten an diesen Urlaub erinnern kann.
Ja, das waren jetzt die Sachen, wo ich dann oft nicht dabei war, weil da waren unsere Kinder ja noch ganz klein. Da bin ich oft immer einen Tag früher irgendwie weggeflogen.
Ja, genau, du warst schon da, ich erinnere mich.
Und
ja.
Das war so, wir haben da, wir waren einen Tag vor der Show da, haben da gefeiert, haben die Show gespielt, haben den nächsten Tag relaxed und so. Und dann bin ich ganz früh morgens um 4 oder so aufgestanden, da habt ihr noch auf der Terrasse gesessen und gesoffen. Und ich wurde dann vom Taxi abgeholt, morgens um 4:30 und bin dann wirklich von Mallorca direkt zur Arbeit geflogen und dann war um 9 im Büro und habe gearbeitet.
Oh Gott.
Ja. Auch krank irgendwie.
Ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall.
Ja, das war was Besonderes, das stimmt.
Ja.
Also aber das ist, ja?
Viele Dinge irgendwie. Also auch die Tour damals, die erste Tour mit Watch Out Stampede.
Ja.
Daran denke ich immer gerne zurück. Ja, oder auch einfach so Festivals wie das Open Flair damals. Also ich glaube, das war auch ziemlich zu Anfang. Es war Open Flair, Tales Bells, Pellmell, war Pellmell noch dabei? Es gab so ein Festivalwochenende, was irgendwie so legendär war.
Ja, das war das Wochenende mit mit Tales Bells und was hast du gerade gesagt?
Open Flair war
Open noch Flair, dabei. Genau.
Ja, ja.
Das war sehr, 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 sehr
das
lustig.
Das war auch prägend.
Ja, da hast du jetzt gerade unbewusst eine super Überleitung gemacht. Die Tour mit Watch Out Stampede. Ich wollte das eigentlich am Anfang erzählen, weil bis zum Schluss hört sowieso immer keiner zu, aber ich muss das jetzt nochmal erzählen. Im letzten Podcast habe ich noch großartig dazu aufgerufen, Tickets für unsere Tour zu kaufen. Jetzt haben wir sie ja leider abgesagt, aber ich möchte diese Gelegenheit nochmal nutzen, wirklich mich im Namen der Band bei allen zu bedanken, die sich im Vorverkauf Tickets geholt haben. Es sah gar nicht so schlecht aus. Also es waren dann am Ende ja doch hunderte Menschen in ganz Deutschland, die sich Tickets gekauft haben. Es hat leider nicht gereicht. Aber gerade die uns und Watch Out Stampede supportet haben durch den Kauf, nochmal ein riesen Dankeschön. Das bedeutet uns echt sehr viel. Und es tut uns echt leid, dass es nicht geklappt hat. Aber die Zeiten sind schwierig für diese Kleinproduktion. Da müssen wir halt auf die Clubs Rücksicht nehmen. Und hoffentlich nächstes Jahr, nächster Versuch.
Ja.
Und ja, genau, wenn jetzt andere Konzerte anstehen, nutzt die Chance und geht hin. Das war das eine. Und andererseits hast du auch von Mallorca gesprochen. Das ist, da haben wir die Connection hin durch Noise East, die Metalcore-Band aus Mallorca. Und deswegen an dieser Stelle nochmal Werbung für unsere letzten verbliebenen Shows für dieses Jahr. Quasi 2 Jahresabschlusskonzerte, wenn man so will. Wir spielen am 9.12. in Hamburg im Logo zusammen mit Hafensängers und Maintain. Das wird sehr, sehr gut. Vorverkauf sieht auch schon gut aus. Aber auch da greift noch zu, holt euch Tickets, damit es mega voll wird und einfach Spaß macht. Und dann unsere offizielle Jahresabschlussshow, unsere Hartigs Night ist wieder da. Und da sind auch Noise East diesmal dabei, bei uns in der Heimat in Gnarrenburg. Und auch dafür gibt es Tickets im Vorverkauf. Und darauf freue ich mich sehr. Und genau, das war heute der Werbeblock am Ende, dass wir...
Der obligatorische.
Ja, der obligatorische. Nach dem dann doch, was uns, was live angeht, für uns sehr schwierigen Jahr, dann hoffentlich ein schöner Abschluss wird.
Ja, das hoffe ich auch. Ich kann ja leider bei beiden Shows nicht dabei sein. Das ist auch so der größte Wermutstropfen. Wehmutstropfen?
Ja, wie heißt das? Wir wissen, was du meinst.
Genau, auf jeden Fall, ja. Ja, sehr, sehr schade. Aber ich bin sehr sicher, dass beide Konzerte ziemlich, ziemlich cool werden.
Ja, freuen wir uns total drauf. Ja, und dann wird es Zeit, dass wir uns wieder sehen. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du verzichtest auf Geld und bist wieder bei uns dabei.
Back to the Roots. Ich wäre ja mitgefahren. Ihr habt die Tour ja abgesagt. Was kann ich dafür?
Ja, genau. Wir meinen Nein. Oder wir werden plötzlich ganz bekannt und können dir mehr bieten als Alana-Bands.
Ich finde, beide Varianten finde ich sehr schön.
Genau.
Die beiden könnte ich gut leben.
Das wäre top. Ja, und ansonsten würde ich sagen, darfst du heute mal die letzten Worte dieser Podcast-Ausgabe sprechen und alles jetzt noch raushauen, was ich dich noch nicht gefragt habe und was du unbedingt erzählen wolltest.
Oha. Da setzt du mich jetzt aber vor eine sehr schwierige Aufgabe. Und das unvorbereitet. Nein, also ich habe ja sowieso schon das Gefühl, sehr, sehr viel von mir erzählt zu haben. Und das ist ja hier euer Podcast und um euch soll es gehen. Und ich glaube, ich nutze das jetzt, um auch irgendwie euch nochmal als Band irgendwie Danke zu sagen, ja, dass ihr mich auch so ein bisschen dahin gebracht oder zumindest begleitet habt, wo man jetzt so steht. Wir haben ja einfach auch immer noch so eine sehr, sehr schöne Symbiose irgendwie am Laufen. Also ich weiß nicht, die meisten ZuhörerInnen wissen es wahrscheinlich nicht, aber mein Tonstudio ist gleichzeitig der Proberaum von Eggersen Harz und umgekehrt irgendwie und man nutzt so gegenseitig irgendwie seine Infrastruktur und auch seine Technik zum Teil. Und ja, dafür bin ich euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, neben den ganzen Erinnerungen, die man damit schon verbindet. Und vielleicht ist das einfach jetzt mal mein Abschluss. Danke
sehr,
zu sagen.
Sehr schön, das Dankeschön geben wir zurück. Jetzt spreche ich doch die letzten Worte. Hab mich sehr gefreut. Der Podcast sollte schon lange stattfinden und schön, dass du jetzt die Zeit gefunden hast.
Ja, sehr gerne.
Und dann bis hoffentlich sehr bald wieder mit Umarmen und so. Und ja, viel Erfolg noch, Nick.
Dankeschön, euch auch und bis ganz bald hoffentlich.
Ciao.
Ciao.